Schön, dass wir in Präsenz diesen Gottesdienst feiern dürfen. Das ist ja jetzt ein Wort, das haben wir alle so richtig verinnerlicht. Das andere Wort wäre digital. Ne? Aber wir sind jetzt präsent hier und das ist schön. Und in diesen Zeiten ist es ja nichts Selbstverständliches, dass man sich so treffen darf, auch als Gemeinde. Ein großes Vorrecht. Und für manche ist es leider nicht möglich, auch aus gesundheitlichen Gründen. Und deswegen sind wir dankbar, dass es eben auch digitale Angebote gibt. Allerdings besteht da drin auch eine Gefahr, auch für Gemeinden. Es ist ja so bequem, vielleicht sonntags dann eben auch auf dem Sofa oder ein späteres Frühstück und dann einfach den Computer aufzumachen und sich dann den Gottesdienst anzuschauen. Das ist gut, wenn es notwendig ist, aber die Gefahr steckt eben da drin, dass man sich an das Digitale gewöhnt, bequem wird und dann das Reale gar nicht mehr erlebt. Das ist eine große Gefahr für unsere Gemeinden und es wird mal spannend zu sehen, was dann nach Corona tatsächlich dann auch in unseren Gemeinden wieder passiert. Jetzt war zur damaligen Zeit Corona nicht das Thema, aber wir haben heute ein ganz, ganz ähnliches Thema, wo es darum geht, das Reale zu leben und nicht nur das Bild oder ein Schatten davon. Undenkbar wäre das für Verliebte. Also meine Frau geht in ein paar Tagen nach Pellworm, das ist eine Insel dort ganz oben an der Nordsee. Da gibt es ein Freizeitheim und sie ist 3 Wochen dort weg. Also ich kann entweder mit ihr telefonieren oder es gibt ja digitales Telefon, auch wo man auch das Bild sehen kann dann. Das ist schon schön, ne? Aber das ist nichts im Vergleich zu Präsenz, ne? Und wie geht's dir bei Gott? Reicht dir so ein digitales Bild von ihm? Oder möchtest du Präsenz Gottes in deinem Leben? Darum geht es heute in unserem Predigttext. Zunächst mal die Situation. Wir sind beim Laubhüttenfest. Zum Glück haben wir solche Behausungen im Moment nicht für uns selber, denn ich weiß nicht, wie wasserdicht die tatsächlich waren. Aber das war so ein Fest, das war angeordnet im Wort Gottes und es hatte seinen Sinn und Zweck. Die Israeliten sollten sich erinnern an diese Zeit, wo Gott über 40 Jahre sie begleitet hatte und durchgeführt durch diese Wüste. Es hat ja lang gedauert, die hätten das viel kürzer haben können, aber wir sind ähnlich gestrickt wie die Israeliten damals. Die haben ihren eigenen Kopf durchgesetzt und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Also gut 39 Jahre länger. Aber Gott hat trotzdem für sie gesorgt und Laubhüttenfest wurde deswegen gefeiert, um sich daran zu erinnern, dass Gott durchgeholfen hat, durchgetragen, auch durch diese schweren Zeiten. Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, vielleicht auch mal nach Corona, wie Gott uns durchbegleitet hat. Laubhüttenfest. Jeden Morgen bei diesem Laubhüttenfest ging der Priester mit einem silbernen Krug hin zu einer Quelle, schöpfte dort Wasser und ging dann zum Altar, goss es dort aus und ging es über eine Rinne auf den Boden. Das sollte eben das Wasser auch darstellen, mit dem Gott die Israeliten immer wieder versorgt hatte. Das Volk, das den Priester beobachtete, die hatten dann auf dem Rückweg von diesem Teich Siloam zurück zum Tempel in der einen Hand einen Palmzweig oder irgendein grünes Laub. Deswegen Erinnerung, Laubhütten. Und in der anderen hatten sie eine Frucht, eine Zitrone oder eine Limone. Und das war die Erinnerung, Gott hat durchgetragen. Und die Zitrone oder die Limone, das war das Zeichen für Frucht, die Gott geschenkt hat, als sie im verheißenen Land waren. Das waren die zwei Dinge, die sie spazieren getragen haben. In Erinnerung. Ist eine gute Sache. Wenn wir solche Gegenstände auch haben, die uns an das erinnern, an die Güte Gottes, dass er uns auch durch schwierige Zeiten durchträgt, uns mit dem versorgt, was wir so brauchen. Am 7. Tag, am höchsten Tag dieses Festes, und wir kommen gleich zum Predigttext, der ist ganz kurz, deswegen kann ich eine kleine Einleitung machen. Aber an diesem höchsten Tag, da war es etwas anders. Da ging das Volk, soweit möglich, 7-mal um den Altar herum. Und dann wollte der Priester eigentlich Worte lesen aus der Schrift, dem Alten Testament, wo es auch um lebendiges Wasser geht. Und dann, in dem Augenblick, voraussichtlich steht Jesus auf und spricht diese Worte, die jetzt unseren Predigttext ausmachen. Deswegen kleine Vorgeschichte, damit man die Brisanz erkennt, die jetzt da dahinter steckt, wenn Jesus zu dem Augenblick aufsteht. Und so heißt es in Johannes 7, Verse 37 bis 39 folgendes. Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Dieser letzte Vers, der ist für unsere Erklärung auch, wir kommen gleich noch darauf. Ich möchte drei Überschriften machen. Angebot für Durstige, eine Aufforderung für Bedürftige und Auswirkung für Glaubende. Ein Angebot für Durstige. Jesus sagt ja, wen da dürstet, der komme zu mir. Also wen nicht dürstet, braucht auch nicht kommen. Das ist ganz klar, wer keinen Durst hat, muss nicht trinken kommen. Aber wen da dürste, der komme zu mir. Wenn wir uns nochmal zurückversetzen in diese Wüstenzeit, das kannten die Leute ja damals auch nicht mehr, aber sie haben sich daran erinnert. In diesen 40 Jahren Wüstenwanderung, das ist jetzt keine Sandwüste, das gibt es auch, dort wo die sich bewegt haben, aber es war einfach ein karges, heißes, unwirtliches Gelände und vor allem dieser Aspekt Wasser, der war sehr knapp. Und wenn es da Wasser gab und die Leute hatten richtig Durst, da war das keine Frage, dass die kamen und tranken. Und wenn es dann mal kein Wasser gab über eine längere Zeit, da kann man sich vorstellen, dass das Gemurre des Volkes, die da mit Mose unterwegs waren zur damaligen Zeit, dass das groß war. Denn es war lebensentscheidend. Und da gab es diese Situation in Rephidim und anscheinend gab es kein Wasser. Und die Leute hatten schon lange keinen Zugriff mehr auf Wasser. Das Leben stand auf dem Spiel. Und die haben gemurrt. Im Schwäbischen würde man sagen, brudelt. Das war irgendwie berechtigt, ne? Die hatten Durst und Gott befiehlt daraufhin dem Mose, er soll seinen Stab nehmen, den er auch benutzt hatte, um das Wasser zu teilen. Also Mose hat es nicht getan, aber er hat dieses Symbol genutzt und dann ging das Wasser auseinander. Als sie aus Ägypten ausgezogen waren, dieser gleiche Stock, den soll er jetzt nehmen und gegen einen Felsen klopfen. Und tatsächlich, da kam Wasser raus und die Gemeinde war versorgt. Ein Wunder. Diesen Durst nach Wasser, den sprach Jesus, als er jetzt aufgestanden war und gesagt hat, kommt her zu mir, wen dürste, möchte lebendiges Wasser geben. Diesen Durst sprach er nicht an. Es geht um einen anderen Durst. Und es gibt einen wichtigen Hinweis, wie gesagt, über dieses lebendige Wasser. Wen da dürste, der komme zu mir. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es geht also nicht um dieses H2O-Hahnenwasser, das wir so haben, sondern es geht um ein anderes Wasser, um lebendiges Wasser, das man bei Jesus bekommen kann. In unserer Zeit scheint es nicht mehr ganz so selbstverständlich, oder scheint es eigentlich zu selbstverständlich, das mit Wasser, und die Leute haben nach diesem Wasser auch kein großes Verlangen, denn das gibt es ja überall, aber nach dem anderen Wasser, diesem Wasser, das den Lebensdurst stillt, diesen Durst haben sie auch. Und da ist jetzt die Frage, was für ein Wasser trinke ich da, damit dieser Lebensdurst gestillt wird, den jeder Mensch von sich aus in sich trägt, nach dem Sinn. Und was soll ich hier und wie soll ich das alles handhaben und wo kann ich mich einbringen, was macht mein Leben wirklich reich und zufrieden, das sind alles diese Fragen, die diesen Durst nach Leben auch ausmachen. Wen da dürste, sagt Jesus, nach diesem Leben, der komme zu mir. Jetzt waren sie ja hier beim Laubhüttenfest, religiöse Veranstaltung, sogar von Gott angeordnet. Waren denn diese religiösen Angebote der damaligen Zeit nicht ausreichend, um diesen Lebensdurst der Menschen zu stillen? Weil Jesus jetzt aufstehen muss und sagen, also wer Durst hat, der komme zu mir. Dann scheint es ja nicht ausreichend zu sein. Ich denke, dass das Volk Israel damals, wie wir vielleicht auch an manchen Stellen, religiöse Dinge tun. Die sind gut und die sollen uns an Dinge erinnern, aber die stillen unser Leben nicht, unseren Hunger nach Leben nicht, diesen Durst. Das sind ganz wichtige Erinnerungsmerkmale, aber davon leben wir nicht. Das ist dieses Bild, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Im Abendmahl, ein Bild, das uns an was erinnern soll, ein Gedächtnismahl. Dieses Laubhüttenfest, ein Gedächtnisfeier, wo sie darüber nachdenken sollten, wer Gott war und was Gott ihnen alles Geniales zur Verfügung gestellt hat, damals, als sie das Volk durch die Wüste ging, aber auch jetzt. Und das hatten die Leute irgendwie vergessen. Die lebten bloß noch von diesem Bild, aber nicht mehr von einer lebendigen Beziehung zu Gott. Das wäre wie wenn ich meine Frau mit einem Bild austausche. Das ist auch schön, ne? Ein Bild von meiner Frau. Das bleibt immer gleich. Aber es ist keine lebendige Beziehung. Und die Israeliten hatten irgendein Bild von Gott, aber es war keine lebendige Beziehung mehr. Die gingen durch Gottesdienste, aber hatten Gott eigentlich ganz vergessen. Sich zu erinnern ist eine wunderbare Sache. Und ein Bild hilft. Aber es kann nie die Präsenz eines Menschen oder eben die Präsenz Gottes in meinem Leben ersetzen. Also offensichtlich war dieser Gottesdienst nicht ausreichend, um davon leben zu können. Deswegen steht Jesus auf und sagt, wen der dürstet nach diesem Leben, der komme zu mir und trinke. Diese Welt bietet uns ja auch einige Dinge an und preist es an, als wenn er das trinkt sozusagen, dann habt ihr Leben die Fülle. Da gibt es ja einiges im Angebot, als Durststiller, Arbeit, manche leben da davon, die atmen das, Vergnügen, Kunst, Kultur, Reisen, Beziehungen, gibt es alles Mögliche. Nun, das können schon kurzfristige Befriediger sein, die können schon unseren Durst nach Leben kurzzeitig stillen, aber auf lange Sicht nicht. Ich möchte kurz ein Bild nutzen, um das zu illustrieren. Die Frauen mögen mich entschuldigen, es ist ein Männerbeispiel. Aber ihr versteht es auch. Wenn ihr ein Rasenmäher habt, ich habe gestern mit einem gearbeitet, auf der Wiese, da gibt es so ein kleines Stück, das eingezäunt ist mit einem Hütchen drauf und da muss man innen drin auch mähen. Und da kommt man mit einem großen Mäher nicht hin, muss man einen kleinen nehmen. Und das ist ein kleiner Rasenmäher mit Zweitaktmotor. Was heißt, man braucht einen anderen Sprit. Die Mischung heißt 1:50. Das muss man da rein gießen und dann funktioniert es. Nicht irgendein Sprit und wenn es noch so ein toller Superbenzin sein mag, funktioniert mit dem, ja doch, der funktioniert, so 1, 2, 3 Minuten und dann ist der Motor nämlich kaputt, weil die Schmierung fehlt und dann ist Feierabend. Und genau das bietet diese Welt. Das läuft noch ein bisschen, aber spätestens, wenn du an das natürliche Ende deines Lebens gekommen bist, dann streikt es, dann reicht es nicht mehr aus, dann läuft nichts mehr. Wie soll es auch, weil das war nie für dein Leben gedacht, dieser Sprit. Sondern der Mensch wurde im Bilde Gottes geschaffen und mit Gott geschaffen und Gott blies ihn seinem Oden ein. Und es sind alles Dinge, wo wir darauf angewiesen sind, dass Gott in unserem Leben ist und er das Leben in uns ist, dass echtes Leben geschehen kann. Kennst du das? Oder lebst du von anderen Dingen, die unser Leben schon zum Teil voranbringen, aber eben nur bedingt. Jesus steht an dieser Stelle auf und behauptet eigentlich in dem, was er dann sagt, wer komme und dürste, der trinke von mir. Er bezieht sich auf dieses Bild damals in der Wüste, ich bin dieser Fels. Und ich wurde geschlagen für euch, das waren in die Zukunft gesprochen, denn er wurde dort geschlagen ans Kreuz, damit ihr davon trinken könnt, davon leben könnt. Und Paulus deutet das genauso. Er schreibt uns mal im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 3 bis 4. Unsere Väter haben alle die geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Also der Paulus hat verstanden. Gott hat seinen Sohn gegeben, geschlagen, damit so wie damals die Leute in der Wüste von diesem geschlagenen Felsen leben konnten, Wasser bekamen, wir heute durch diesen gekreuzigten Christus leben, neues Leben, ewiges Leben, echtes Leben nach der Definition von Gott haben können. Das ist das Angebot für Durstige. Der zweite Punkt, Aufforderung für Interessierte. Jesus sagt ja, wenn der Durstige, der komme zu mir und trinke. Das ist die Aufforderung. Nicht nur kommen, sondern trinken. Und Jesus weiß über diese Weltangebote, die nicht satt und nicht den Durst stillen können. Und er weiß, dass es nur bedingt funktioniert. In der Wüste damals, wie gesagt, als da Wasser rauskam, die Leute haben nicht groß nachgedacht. Die haben zugegriffen. Ich glaube, das ist heute ein bisschen anders. Aufgrund von diesen vielen Angeboten, die es so gibt, auch andere Religionsangebote, die Leute mögen vielleicht noch diesen Felsen erkennen als den Christus und vielleicht sogar noch wissen, der wurde gekreuzigt und ist gestorben. Also die verstehen Johannes 3, Vers 16, den ersten Teil. Den kennen alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn schlug. Gab. Das verstehen die Leute. Aber ob sie wirklich den zweiten Teil des Verses verstehen, vielleicht, aber ob sie das leben, ist ja ein Riesenunterschied. Wie geht es da weiter? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das ist die Frage, ob das die Leute heute noch so annehmen. Damals, als das Wasser aus dem Fels kam in der Wüste, haben alle verstanden, das brauche ich, damit ich überleben kann. Wenn wir heute Leute fragen, dieser gekreuzigte Jesus, den brauchst du wirklich? Und dann würden die sagen, was sie auch immer dann antworten. Interessant ist, bei jedem Medikament, das uns vom Arzt verschrieben wird, das uns helfen soll in unserer Krankheit, da ist klar, das soll eine Hilfe sein, das kann tatsächlich irgendwas, das bezeugt auch noch der Apotheker und das steht auch noch auf dem Beipackzettel. Aber für jeden Menschen ist ganz klar, dass das Wissen allein nicht ausreicht, sondern jetzt geht es darum, ich muss es zu mir nehmen. Sonst kann das nicht helfen. Und ein Christus, der gekreuzigt, gestorben ist und auferstanden, der kann mir nur dann helfen, Johannes 3, Vers 16, wenn ich an ihn glaube, dass dann dieses Leben in meinem Leben auch entstehen kann, ewiges Leben. Vertrauen, Glauben, das sind ja Synonyme. Und das lässt sich jetzt für dich ganz leicht überprüfen, ob du jemand bist, der um das Medikament weiß oder jemand, der um das Medikament weiß und es auch nimmt. Einer, der um Jesus weiß und was er getan hat für uns oder einer, der davon lebt. Das kann man ganz einfach prüfen. Wenn wir Glauben mit Vertrauen diese zwei Worte tauschen, wem glaubst du, wem vertraust du, wem traust du dein Leben an? Der Wissenschaft? Der Wirtschaft? Irgendwelchen Bauchgefühl? Oder deinen eigenen Fähigkeiten? Oder tatsächlich diesem Herrn, der bereit war, aus Liebe sein Leben für dich zu lassen? Das ist die Aufforderung. Wenn der Durstige, der komme zu mir und trinke. Ist noch erstaunlicher, dass Jesus nicht nur den Menschen dieses Angebot macht, dann wirst du selber satt und dein Durst wird gestillt, sondern Jesus geht ja darüber hinaus noch. Es heißt ja dann, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, also wer das tut, trinkt sozusagen, der wird nicht nur selber satt und sein Durst gestillt, sondern da passiert noch was ganz Geniales. Und das ist jetzt dieser Ausblick auf Pfingsten, kommt ja dann nächsten Sonntag. Und jetzt auch der Ausblick auf meinen dritten Punkt. Da heißt es nämlich, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also Glaubende sollen nicht nur ihren Durst stillen nach Leben oder gestillt bekommen, durch das, dass sie Jesus wirklich vertrauen in ihrem Alltag, sondern aus diesem Leben soll dann zu anderen hin sogar dieses lebendige Wasser weiter fließen. Und da ist es gut, dass Gott uns jetzt an dieser Stelle in seinem Wort hier noch diesen Hinweis gibt, für was steht denn lebendiges Wasser? Und deswegen dieser letzte Vers in unserem Predigttext, da heißt es ja, das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also diese Ströme lebendigen Wassers, die dann auch aus unserem Leben herausströmen sollen, das ist mit dem Geist Gottes verglichen. Und deswegen an dieser Stelle, ich kann immer bloß wieder staunen, dass Gott nicht nur satt macht, einen Durst stillt, sondern Gott schenkt tatsächlich Überfluss. Überfluss. Nicht nur ein bisschen, sondern der schenkt sich selbst. Und Gott kann man nicht irgendwo begrenzen. Oder wer könnte Allmacht oder Allwissenheit oder Allgegenwart irgendwie eingrenzen? Und trotzdem ist Gott bereit, in so ein beschränktes und begrenztes Leben wie meins hineinzukommen. Aber, und das macht nur Sinn, das kann da drin nicht irgendwo bleiben, sondern es muss auch raus. Das darf mich selber satt machen und es soll zu anderen hinfließen. Das Entscheidende, und das haben wir in diesen drei Versen ein paar Mal gelesen, ist dieses Wörtchen Glauben. Wer an mich glaubt, oder dann den, die empfangen sollten, die an ihn glauben. Das ist die große Herausforderung, auch für uns jetzt und heute, an diesem Tag, morgen, überhaupt in unserem Leben, an ihn glauben. Oder wie gesagt, synonym, ihm vertrauen. Ihn trinken im Sinne von sein Wort aufnehmen. Mit ihm rechnen in unserem Alltag, wirklich mit einbeziehen, um einen anderen modernen Begriff zu nutzen. Online sein mit Gott. Da haben die Kids heutzutage kein Problem, ne? Die klinken sich einmal ein ins Internet und dann bleiben die online. Das heißt nicht, dass sie unbedingt immer was machen, aber sie sind im Netz und können jederzeit auch auf Informationen zurückgreifen. Das wünscht sich Gott. Betet ohne Unterlass, dass dieses Netz der Liebe, das Gott uns zur Verfügung stellt, dass wir uns da einklinken, jeden Morgen und dann auch nicht mehr ausklinken, sondern dass wir jederzeit auch Kommunikation haben können mit Gott. Das ist so eine Möglichkeit, tatsächlich dieses Vertrauen zu leben, nicht um Gott zu wissen und ein schönes digitales Bild von ihm zu haben, wie das auch immer ausschauen mag, sondern ihn echt in dein Leben einzuladen und zu vertrauen, dass er jetzt und heute in der Situation, wo du stehst, eingreift und hineinspricht, tatsächlich was tut. Das ist die große Herausforderung, Jesus nicht nur digital irgendwie zu beobachten oder in einen Gottesdienst zu gehen, sich ein bisschen was anzuhören und dann zu sagen, das war jetzt aber nett, jetzt habe ich wieder ein bisschen mein Bild verändert, sondern das selber persönlich zu leben. Das wäre meine Herausforderung für dich, für heute, für nächste Woche. Nicht nur von Gott zu wissen oder über ihn zu lesen. Das wäre nicht besser als das, was die Israeliten damals beim Laubhüttenfest gemacht haben. Sondern, dass Jesus in deinem Leben aufsteht und sagt, komm her zu mir. Mit deinem Lebensdurst, mit dem Hunger nach dem, was dein Leben ausmacht, mit deinen Ängsten, mit deinen Bedenken, mit all dem, was dein Leben ausmacht. Und du kannst deinen Durst bei mir gestillt bekommen und noch mehr als das. Ich kann dich als Transportmittel für dieses lebendige Wasser nützen, um eben auch andere damit zu erreichen. Deswegen komm zu ihm, trink von ihm und lass Gottes Geist und seine Liebe überfließen zu anderen hin. Amen.